älteste ein Pastor so gewesen wäre. Wenn da Dinge ans Licht kamen, vielleicht von einem anderen Mitarbeiter, die nicht so gut, schön sind. Ich weiß, wie oft in vielen Kirchengemeinden und Gemeinden jeglicher Art entschieden wird. Vielleicht wie bei manchen Politikern. Der muss weg. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der ist nicht mehr zu halten. Deshalb frage ich mich, wenn Kirchen und Gemeinden ihre gefallenen Sterne so behandeln, wie man die Politiker oder sonstige Menschen behandelt, woran liegt das? Liegt es daran, dass unsere Welt so christlich geworden sei? Oder liegt es vielleicht daran, dass Christentum und christliche Gemeinden sich den Maßstäben dieser Welt angepasst haben? Ein anderes Beispiel. Vor Jahren kam auf mich ein neues Gemeindemitglied zu und sagte zu mir: Lieber Bruder Blonski, wenn du wüsstest, was für einer ich bin. Wenn ihr mir in der Gemeinde einen Dienst anvertraut, dann sollt ihr wissen, auf welch tönenden Füßen das Ganze gestellt wird. Meine Lieben, ist das je anders gewesen? Gibt es nur einen einzigen Fuß in der Gemeinde, der so sicher und unzerbrechlich wäre, dass man sich hundertprozentig darauf verlassen könnte? Nein. Hat Jesus nicht seine Gemeinde auf so tönende Füße gebaut? Darum sollen wir aufpassen, bevor wir eine Person in der Gemeinde oder hochjubeln. Denn wir provozieren damit einen Sturz. Und je höher eine gestellt wird, umso schlimmer wird dann auch der Sturz sein, weil die Gemeinde auf zerbrechliche Füße gebaut ist. Vorsichtig. Zerbrechlich. Jeder von uns. Egal, was wir tun in der Gemeinde, wir sind alle zerbrechlich. Und das sagt uns auch der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief: Diesen Schatz, die Botschaft des Evangeliums, die Gaben, die in uns hineingelegt wurden, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. In unserem Text, den wir gerade gehört haben aus dem Johannesevangelium, lautet die Frage, die Jesus an Petrus stellt, nicht: Hör mal, warum hast du es getan? Sondern Jesus fragt Petrus: Hast du mich lieb? Liebst du mich? Wenn das der einzige Maßstab wäre, den wir an Menschen anlegen würden, wie viel anders würde es in unseren Familien und auch in unseren Gemeinden aussehen? Wenn die Menschen nicht nach ihren Fähigkeiten, Stärken, nicht nach ihren Begrenztheiten und Schwächen, nach ihrem Versagen beurteilt worden wären, sondern einzig und alleine nach dem Maß ihrer Liebe zu Jesus. Jesus sagte zu Petrus, nachdem er zum dritten Mal die Frage mit „Du weißt, dass ich dich liebe“ beantwortet hat, sagte: „Weide meine Schafe." Wer wirklich von Jesus her so geprägt ist, der würde sich nicht über die Sünden und die Fehler anderer ereifern, sich darüber so vielleicht erfreuen und ergötzen, daran stoßen, nach dem Motto: Und so etwas will ein Christ sein. dann verfällt man vielleicht in eine Hartherzigkeit des Herzens, vielleicht in eine Unversöhnlichkeit. Und wisst ihr was? Ich kann solche Sätze nicht mehr hören. Und so etwas, so jemand will ein Christ sein. Denn wenn er oder sie kein Sünder wäre, wäre er doch kein Christ. Und wenn er alles oder sie alles perfekt könnte, bräuchten sie keinen Heiland. Auch du nicht und ich nicht. Und das, was uns vereint, ist vor allem, wir sind alle versöhnte Sünder. Punkt. Und wir sind deshalb Christen, weil wir durch den Glauben errettet sind. Jesus heilt uns in unserer Zerbrechlichkeit. Wir sind Sünder, aber das sind wir schließlich nicht gerne. Es passiert mal. Wir sind nicht deswegen Christen, weil wir so furchtbar perfekt wären, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb brauchen wir allesamt Jesus. Jeden Tag aufs Neue. Heute geht es um den Umgang mit den Fehlern in der Gemeinde. Und ich möchte euch heute vier Kennzeichen einer fehlerfreundlichen Gemeinde aufzählen. Ganz kurz, keine Angst. Und das sind kein negatives Reden hinter dem Rücken. Kritik kann ausgesprochen werden. Wir lieben brutto und nicht netto. Mehr Mut zum Risiko. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde gibt es zuerst kein Reden hinter dem Rücken anderer. Vor allem kein negatives Reden, ohne dass derjenige, über den geredet wird, nichts davon weiß und auch nichts dazu sagen kann. Ja, es gibt viel Klatsch und Tratsch in christlichen Gemeinden. Und das ist aus meiner Sicht eine der Kinderkrankheiten der Gemeinden. Leider sind oft Greisen, die immer noch an dieser Kinderkrankheit leiden. So leid es tut, muss und will ich das sagen. Jesus sagte einmal im Matthäus-Evangelium Folgendes: Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Was für ein Wort. Was für ein Wort. Kein Reden hinter dem Rücken anderer. Kein sich ereifern über den Splitter im Auge des anderen, wenn unsere eigenen Augen voll Balken sind vielleicht. Das ist eine harte Aussage. Meine Frage ist, warum reden wir ziemlich oft über andere hinter ihrem Rücken? Da gibt es bestimmt verschiedene Antworten drauf, verschiedene Gründe. Aber einer der Gründe wäre, wenn wir die Fehler und das Versagen, vielleicht sogar Sünden anderer bekannt machen und kolportieren und immer wieder sagen und darin regelrecht baden, dann kommen wir uns selber besser vor. Ich bin aber im Vergleich dazu ziemlich ordentlich. Ach, alles im Lot. Ich komme mir so gut vor. In einer Gemeinde, wo jeder davon ausgeht, dass er selbst ein Sünder ist und dass er selbst Fehler macht, dass er selbst sündigt, sieht es aber anders aus. Da bleibt uns manchmal so eine Art von Klatsch und Tratsch im Halse stecken. Da wird uns auf einmal mulmig. Da wird uns vielleicht klar, eigentlich müsste ich mich jetzt fragen, Gott, was habe ich an meinem Kerbholz? Was für Sünden soll ich eigentlich bekennen? Wäre das Befassen sich mit sich selbst, vielleicht mit eigener Unversöhnlichkeit. Oder vielleicht, dass ich so aufbrausend bin. Oder unehrlich. Oder unzuverlässig. Und. Aber es gibt vielleicht noch einen anderen Grund, warum wir die Fehler eines anderen hinter seinem Rücken ausgiebig besprechen. Und vielleicht zum wichtigsten Punkt eines Gesprächs machen. Nämlich Menschenfurcht. Manchmal machen wir das so hinter dem Rücken, weil wir Angst haben, hätten wir es direkt einem gesagt, würden wir ihn vielleicht verletzen. Und deshalb tun wir das nicht. Oder aber machen wir das aus Angst vor seiner Reaktion. Was sagt er und was sagt sie dann? Das ist Menschenfurcht. Und auch davon können wir geheilt werden durch Jesus. Menschenfurcht, das kann nur einen einzigen Grund haben, und zwar den, dass es für uns immer noch nicht selbstverständlich genug ist, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle sündigen und dass wir alle Fehler machen. Immer wieder. Das erste Kennzeichen: eine fehlerfreundliche Gemeinde, kein negatives Reden hinter dem Rücken des anderen. Vielleicht könnt ihr euch noch an dieses Bibelwort erinnern vom letzten Mal aus Jakobus 3. Wir alle machen viele Fehler. Wir alle machen viele Fehler. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wenn wir das schaffen, Tratsch und Klatsch abzulegen, dann schaffen wir das auch in anderen Bereichen. Ist das nicht eine Zusage? Ja. Wenn wir mit der Übung fertig sind, dann wird es viel besser ausschauen, auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Ein zweites Merkmal einer fehlerfreundlichen Gemeinde ist, Kritik kann offen ausgesprochen werden. Die Tatsache, dass Kritik offen ausgesprochen werden kann, ist zwar an sich noch kein Zeichen für ein fehlerfreundliches Klima, sondern dass die Kritik ausgesprochen werden kann. Die Betonung liegt hier auf kann. Das kann geschehen, aber ohne, dass Menschen dabei verletzt werden, ohne, dass sie schlecht gemacht werden, ohne, dass wir uns über die anderen Menschen erheben. Dann hat diese Kritik etwas an einer Neutralität, ja, etwas Gutes sogar. Ich zucke oft zusammen. Denn manche sagen, ja, ich sage nur offen meine Kritik. Aber wenn man sich das anhört, das sind wie Keulenschläge. Das hat mit Güte nichts zu tun. Das verletzt. Da muss man wirklich in Deckung gehen, wenn man merkt, der steht jetzt auf in der Gemeindeversammlung oder hebt an, um was zu sagen in irgendwo in irgendeiner anderen Gruppe. Meine Lieben, über Fehler und Sünden kann man nur offen reden, wenn man ein fehlerfreundliches Klima hat. In der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Und was ist das Geheimnis einer Kritik, die heilsam ist? Dazu vier kleine Hinweise. Kritik soll in Liebe geäußert werden. Und wenn ich weiß, ich bin jetzt in einem Team, in einem Arbeitskreis, in einer Gruppe, in meiner Familie, in meiner Ehe oder in einem Arbeitsteam, und das sind alles Leute, die es gut meinen, auch mit mir, dann sagt man das. Und alle wissen, das sagt einer etwas, weil es ihm an mir liegt. Oder an unserer Firma, an unserer Ehe, Familie, an der Gemeinde. Das sind Leute, die Kritik üben, weil sie sich gerne haben. Das zweite, Kritik versucht, den anderen zu verstehen. Und deshalb vielleicht stellt Rückfragen, wie hast du das gemeint, warum ist das passiert oder wie auch immer. Und vielleicht stellt eine solche Kritik sogar Hilfen an. Hier kochen die Leute nicht ihr persönliches Süppchen, sondern es geht allen hier um die gleiche Sache. Und das ist auch der nächste Punkt. Kritik teilt die gleiche Grundlage. Bei uns Christen, die Bibel, das Evangelium, das ist unser gemeinsamer Auftrag. Es geht um die Sache Jesu. Und da müssen wir uns und sollen wir uns einig sein. Dass wir wissen, es besteht zumindest einigermaßen Einigkeit darüber, worin die Sache Jesu besteht. Egal, was wir tun oder lassen als Gemeinde oder als ein Teil der Gemeinde. Und das Letzte, neben negative Kritik wird auch zuerst positive Kritik geäußert. Kritik ist neutral. Sie kann positiv oder negativ ausfallen, beides gehört dazu. Sag zuerst etwas Positives. Wenn ihr was vorhabt, einem kritisch negativ zu sagen, vier Sachen, vier gute, positive Sachen erstmal und dann, da wäre noch was. Das nehmen wir doch ganz anders an, wenn uns das so gesagt wird. Aber wenn da einer kommt und einen Kübel mit negativen Sachen nur ausschüttet über uns, dann geht es uns ganz schlecht. Kritik kann offen ausgesprochen werden, aber sie soll im Geist der Liebe geschehen. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde liebt man sich brutto und nicht netto. Ihr wisst, was es bedeutet. Also Gehalt brutto und netto. Ihr wisst, das, was brutto steht, kriege ich nie auf mein Konto überwiesen. Gut, dann haben wir uns geeinigt. In Matthäus 5 lesen wir, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott gar nicht kennen? Mit anderen Worten, so etwas macht doch jeder Mafioso. Er hat seinen Bruder gerne. Das ist nichts Besonderes. Das ist nicht das, was Christen auszeichnet. Das ist nicht das, sagte Jesus, was meine Jünger auszeichnen sollte. Dostojewski hat einmal zu seiner Frau gesagt oder ihr geschrieben, du aber, liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin. Denn wenn ich immer weiß gewaschen wäre, dann würden mich ja alle lieben. Auch ein Geheimnis der Ehe. Es ist eine Herausforderung an uns als ganze Gemeinde, dass man sich brutto liebt. Mit all den positiven und negativen Eigenschaften. Und zwar mit Schatten und Abgründen, die zu unserer Persönlichkeit genauso gehören, wie auch die guten. Und dass wir uns achten, lieben und akzeptieren mit all unseren Fehlern und Sünden, an denen wir alle noch lange arbeiten werden müssen. Solange wir leben. Wir werden damit nie fertig. Und ich wünsche mir und uns, dass wir zu einer Gemeinde uns entwickeln, in der wir ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz haben, eine Vergebungsbereitschaft und auch eine bedingungslose Liebe. Das hört sich wie hohe Ideale an. Es sind auch hohe Ideale. Betonung auf Ideale. Aber das ist doch etwas, wonach wir uns ausstrecken können. Wir brauchen ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz, der bedingungslosen Liebe und der Vergebungsbereitschaft. Und nun komme ich zum letzten Kennzeichen einer fehlerfreundlichen Gemeinde. Viel Mut zum Risiko. In einer solchen Gemeinde herrscht Mut zum Risiko. Was meine ich damit? Es ist so, auch auf der Arbeitsstelle oder sogar in der Familie. Manchmal hat man Angst, mit etwas anzufangen, was vielleicht nicht unbedingt gleich klappen wird, weil man weiß sofort, ah, da kriege ich gleich eine volle Kritik. Da siehst du, hätte ich gleich sagen können und so weiter und so fort. Und dann riskiert man gar nichts. Irgendwann ist man überhaupt nicht risikobereit. Ein Beispiel. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich von einer Gemeinde in Frankfurt gehört. In dieser Gemeinde prämierte man Menschen, die Fehler machen. Die Gescheiterten. Ich habe gedacht, ich habe mich da verhört oder verlesen. Ich habe dort den Gemeindeleiter angerufen und habe gefragt, was bedeutet das? Naja, wir vergeben einen Davidspreis. Aber gut, das habe ich auch verstanden, aber wieso, weshalb? Weil bei uns in der Gemeinde viel wichtiger als tolle Ergebnisse ist, dass die Leute überhaupt etwas riskieren. Wie meinen Sie das? Na, ein Beispiel. Einer aus unserer Gemeinde hat mit ziemlichem Aufwand eine Drogenarbeit gestartet. Also damit meinte er nicht, dass er Drogen verkauft hat, sondern unter die Drogenabhängigen. Und der ist dabei kläglich gescheitert. Aber dieser Mensch hat es wenigstens versucht, in diesem Bereich den Menschen zu helfen. Und er hat diesen Preis bekommen. Und wir haben immer wieder solche, auch in Bereichen, die vielleicht nicht so viel Aufwand benötigen. Aber da gehen die Leute Risiko ein. Und wir würdigen das. Und, sagte er, wir haben aber auch eine Menge von Leuten, die was riskieren und die Sache klappt. Ich finde das großartig. Also ich hätte den Mut wahrscheinlich nicht gehabt, so etwas zu prämieren, wenn ein Mensch gescheitert ist. Wichtiger als tolle Ergebnisse ist die Risikobereitschaft. Und mein Wunsch wäre für uns als Gemeinde, dass wir mehr als bisher riskieren. Dass wir auch eine geplatzte Lippe riskieren. Weil wir wissen, nicht allen wird es gefallen. Aber dass wir auch welche in der Gemeinde haben, die das würdigen und sagen, toll, also das war den Versuch wert. Da haben wir wieder, da hast du und durch dich auch wir als Gemeinde Erfahrungen gesammelt. Und vielleicht wird man die Sache nochmal angehen, aber mit anderen Prämissen, vielleicht mit anderen Voraussetzungen. Und dann wird es klappen. Aber wenn Leute das nicht versucht hätten, dann würde nichts nach vorne gehen. Und wisst ihr was? Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, auch in christlichen Gemeinden, die oft nur deshalb keine Fehler machen, weil sie nichts riskieren. Die bleiben einfach still und wärmen ihren Stuhl oder was auch immer und schieben ihre ruhige Kugel. Das ist auch gut so, ja. Da hat man nicht immer Energie dafür. Irgendwann kann man sich auch ausruhen, wenn man schon so viel probiert und riskiert hat. Aber das meine ich hier nicht. Mein Wunsch ist also, dass wir als Gemeinde mehr riskieren und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Risiko fahren, dass wir mehr Fehler machen, mit dem Wissen, selbst wenn es nicht funktioniert, wird mir keiner den Kopf abreißen. Das wäre auch christlich, oder? Ja, damit freundlich und gelassen umgehen. Es ist nicht einfach. Aber barmherzig mit den Fehlern, auch mit Sünden anderen umzugehen, das ist etwas, was wir lernen können. Und das ist auch eine Einladung dazu, in solchen Situationen, wo Fehler oder gar Sünden passiert sind, uns nicht gegenseitig abzuschreiben, sondern alles Mögliche versuchen, um sich an einen Tisch zu setzen, miteinander zu beten und Gott darum zu bitten, dass er uns den Weg zeigt. Wie soll es weitergehen? Wir brauchen mehr Mut, Mut zum Risiko. Ein wunderbares Wort aus Hebräer 10, das wird ein Monatsspruch sein im Oktober, da könnt ihr schon drauf gespannt sein, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sind füreinander verantwortlich. Und wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Meine Lieben, von alleine kommt wir oft nicht drauf. Da brauchen wir jemanden, der uns anspornt. Ja, weil er für mich auch verantwortlich ist. Er spornt mich an zu Liebe oder dazu Gutes zu tun. Rede mit ihm doch bitte noch einmal. Setz dich doch an den Tisch. Tue das. Bete erstmal für ihn. Das wünsche ich mir und uns. Zusammenfassend, bitte kein negatives Reden hinter dem Rücken anderer. Im Einführungskurs, eine der Pflichten in der Gemeinde, wird das als erstes aufgezählt. Nicht hinter dem Rücken über andere reden, sich nicht am Klatsch und Tratsch beteiligen. Kritik kann im Geist der Liebe ausgesprochen werden. Kann, aber im Geist der Liebe. Wir lieben in einer Gemeinde brutto und nicht netto. Brauchen Mut zum Risiko. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du brauchst keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die dir verfügbar sind. Menschen, die ihre Schwächen und Abgründe nehmen, die dir hinhalten und sagen, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Menschen, die vielleicht so wie in diesem Anspiel eine solche Erfahrung machen müssen, um beschämt zu werden, dass du aufrichtige Gebete beantwortest. Es sind zweifellos zerbrechliche Füße, aber du hast deine Gemeinde nie auf etwas anderes gebaut. Herr, danke dafür. Du bist auch mein Herr, Jesus. Amen. Wir hören auf ein Lied.
Meine engen Grenzen sprengst, vertrau ich dir.